Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Amen. Zur Einordnung des Predigttextes ist aus dem Alten Testament. Jakob ist auf dem Rückweg nach Kanaan. Von dort ist er vor 20 Jahren geflüchtet, weil er seinen Bruder Esau um den väterlichen Segen betrogen hat und der ihn daraufhin umbringen wollte. Und morgen wird er diesen Bruder treffen. Da fängt es an, ich lese aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne, denn er wollte den Jabbok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Als er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte, packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: "Lass mich los, denn der Tag bricht an." Jakob entgegnete: "Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast." Der andere fragte Jakob: "Wie heißt du?" Er antwortete: "Jakob." Da sagte der andere: "Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben." Jakob bat: "Sag mir doch deinen Namen." Er erwiderte: "Wozu fragst du noch nach meinem Namen?" Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sagte: "Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben." Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Herr Jesus Christus, komm uns nahe in deinem Wort, mindestens so nahe wie dem Jakob. Amen. Na gut, wann war deine letzte Schlägerei mit Gott? Das ist nicht so abwegig, wie es sich zuerst einmal anhört. Kommt öfter vor, als du vermuten möchtest, dass sich einer mit Gott rumschlägt. Das ist in der Bibel auf jeden Fall. Nicht jedes Mal körperlich. Hiob zum Beispiel, der hat sich gewaltig mit Gott um und umgeschlagen. Man stritten halt ohne Körperkontakt wie der Jakob, aber trotzdem ziemlich heftig. Wir schauen uns das eh gleich an. Körperlich geworden ist es, anderes Beispiel, beim Jona, dem Propheten, dem hat es Gott ziemlich gegeben, zuerst im Meer versenkt, dann vom Fisch geschluckt. Da kriegt der Begriff Infight eine völlig neue Bedeutung. Jeremia, nur ein Prophet, beschwert sich bei Gott: "Du bist für mich zu stark geworden und hast gewonnen." David, zur Abwechslung mal kein Prophet, sondern ein König, David hat es am eigenen Körper gespürt. "Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückte", sagt er in einem Psalm. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament muss auch sein. Zum Beispiel dieser Augenblick, wo Jesus den Paulus kurz vor Damaskus niederschlägt. Klassisches K.O., dem ist alles vergangen. Ich habe dann überlegt, ob das auch ein Beispiel sein kann, wie Jesus in Gethsemane mit seinem Vater ringt und mit sich selber, aber ganz ehrlich, wie das zu verstehen ist, wenn der Mensch gewordene Gott mit Gott, dem Vater, ringt, damit bin ich überfordert. Die Geschichte lasse ich aussehen. Wir haben eh genug Beispiele und die haben alle ein paar Sachen gemeinsam. Zum einen, wenn Gott mit dir in den Nahkampf geht, dann kommt er dir nahe. Nona, sagt er schon das Wort Nahkampf. Gott bleibt nicht auf Abstand. Interessiert er mich. Gott kommt dir nahe, manchmal tritt er dir auch nahe. Das hast du sicher schon beobachtet, wenn Kinder sich schlägern und du kommst dazu, fragst, was ist denn da los? Was kriegst du als erstes als Antwort? Er hat angefangen. Bei meinen Kindern war das völlig anders. Sie hat angefangen, ich habe nur Töchter. Und wenn du die Geschichten anschaust, wo Gott mit Menschen den Nahkampf geht, dann merkst du, es hat immer er angefangen. Immer. Schauen wir uns die Beispiele an. Ich fange jetzt mal von hinten an, damit es nicht fad wird. Paulus. Paulus war unterwegs im Auftrag des Herrn. Davon war er felsenfest überzeugt. Paulus meint es gut. Auch wie er die Christen verfolgt. Wenn Paulus die Menschen verfolgt, die an Jesus glauben, ist er ganz sicher, er tut es für Gott. Hat Jesus seinerzeit schon vorausgesagt, es kommt die Stunde, dann wird jeder, der euch tötet, meinen, dass er Gott damit einen Dienst erweist. Passiert bis heute. Paulus ist überzeugt, er ist im Einsatz für Gott. Der ist nicht einmal auf die Idee gekommen, dass er fragt, ob das eh passt, was er da macht. Deswegen hat ihn Jesus auch so massiv angerempelt. Warum verfolgst du mich? Und das haut er um. David. David war ganz und gar auf Schiene, allerdings auf der falschen. Ich denke an diese Geschichte, wie er einem seiner Generäle die Frau wegnimmt und den dann auch noch beseitigen lässt. Ich weiß, der Geschichte gehört anderer Psalm, aber es ist eh immer dasselbe. Und natürlich weiß er, dass das falsch ist, was er macht. Aber er wollte es nicht wissen. Vielleicht kennst du das eh. Da ist was, das möchtest du gerne machen. Und du weißt ganz genau, es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht gut. Und mit aller Kraft denkst du nicht daran, dass das jetzt nicht richtig ist. Kennst du das? David war so fest auf der Schiene unterwegs, dass er ohne Zögern ein Todesurteil ausspricht über einen, der was Ähnliches gemacht hat, allerdings für weniger schlimm. Bis ihm Gott durch den Propheten Nathan eine haut. Du bist der Mann, der, den du gerade zum Tod verurteilt hast. Jeremia hat sich nie freiwillig zum Propheten gemeldet, so wie zum Beispiel sein Kollege Jesaja. Gott wollte ihm von Anfang an, sagt zum Jeremia, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Gefragt hat ihn Gott nicht. Und er kommt nicht aus. Später sagt Jeremia, ich fasste für mich den Entschluss, ich denke einfach nicht mehr an ihn. Nie wieder werde ich seinen Namen nennen. Doch da brannte es in meinem Herzen wie Feuer. Jona weiß genau, wo er hin will, nämlich in die entgegengesetzte Richtung ist die, wo Gott ihm hingeschickt hat. Jona fragt nicht, wo er hin soll, der weiß es, und Gott tritt ihm sehr, sehr nahe. In dem Fisch war es extrem eng. Hiob, der ist besonders spannend. Die meisten von euch haben das Buch Hiob schon das eine oder andere Mal gelesen. Der Großteil von dem Buch sind die Diskussion vom Hiob mit seinen erst drei, dann vier Freunden. Hiob beklagt sich darüber, dass Gott ihn unfair behandelt. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und dafür kriegt er jetzt so dermaßen kalt worden. Und die Freunde wollen ihm überzeugen, dass Gott immer recht hat und dass er doch irgendwas falsch gemacht haben muss. Es geht bis zum 37. Kapitel. Das ganze Buch hat nur 42. Und dann redet Gott selber den Hiob an. Wer ist es, der meinen Plan verdunkelt, mit Worten gesprochen ohne Verstand? Nun sei ein Mann, steh mir Rede und Antwort. Ich will dir meine Fragen vorlegen, belehr mich doch, wenn du es kannst. Komm her, klär mir das, du und ich. So, irgendwer, der nette im Hintergrund das Wort Blutwiesen hört? Beim Jakob selber sowieso, der ist ganz alleinig. Seine Familie, sein Besitz, alles hat er vorausgeschickt. Morgen wird er seinem Bruder Esau begegnen. Den hat er vor Jahren, es werden um die 20 gewesen sein, um den Segen vom Vater betagelt. Der wollte ihn deswegen umbringen, deswegen ist der Jakob geflüchtet. wird keine einfache Begegnung werden. Und Jakob geht in die Einsamkeit und will sie vorbereiten. Wie auch immer. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgen mit ihm kämpfte, sagt die Bibel. Es ist immer Gott, der anfängt. Weil ihm der Abstand nicht interessiert. Auch der respektvolle Abstand interessiert ihm nicht. Gott will dir nahe kommen. Ihr Herr, gerade im kirchlichen Raum, manchmal so Gebete, die fangen an mit allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, König des Universums, Herr der himmlischen Herrscher und so weiter. Stimmt eh alles. Ist er alles. Nur für mehr. Aber es fehlt was. Ich denke an jemanden, den ich gekannt habe, einen Arzt, schon älter. Am Ende seiner Karriere, wo ich ihm das aufgeschrieben, war er Hofrat, Obermedizinalrat, Direktor, Primarius, Doktor. Und immer, wenn ich ihn so angeredet habe, hat er gewusst, ich habe ihn auf der Schaufel. Weil normalerweise mein Vater zu ihm gesagt. Man erwartet es alles. Hofrat, Obermedizinalrat und so weiter. Aber in erster Linie war er mein Vater. Und mit Gott ist es genau das Gleiche. Wenn du vorhin angefangen hast beim Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, und dann erst kommt, allmächtigen Schöpfer und so weiter, geht es genau darum. Er ist der Vater innerhalb der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, keine Frage, aber er ist auch dein Vater, wenn du zu Jesus gehörst. Seit Jesus hat Gott einen neuen Titel, aber Vater. Papa. Der Abstand, auch der respektvolle Abstand, interessiert Gott nicht. Gott will dir nahe sein, Gott will dir nahe kommen und wenn es notwendig ist, will er dir dafür auch nahe treten. Wenn Gott mit dir in den Nahkampf geht, wird es persönlich. Und das ist das, was er will. Schauen wir uns das an. Zum Beispiel, ich habe keine Sorge, zum Jakob Kummer gehen. Ich nehme diesmal auch nicht alle Beispiele von vorhin, sonst haben wir nachher keine Zeit mehr für einen Kaffee. Zuerst einmal Hiob. 37 Kapitel lang redet Hiob über Gott. Also soweit er am Wort ist, eh klar. Erst am Schluss, im 40. und dann im 42. Kapitel, redet er mit Gott. Ja, bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Und das ist das, was Gott interessiert. Das ist das, was Gott will. Darauf legt er es an. Zuerst ist es immer er, Gott, eh klar. Und jetzt auf einmal ist es du. Da wollte Gott mit dem Hiob hin, dass der Hiob vom er zum du findet. Mein Verdacht ist sowieso, habe ich seit Jahren, die ganze Action, das ganze Buch Hiob, bis hin zu dieser scheinbaren Wette Gottes mit dem Satan, hatte nur diesen einen Zweck, dass Gott den Hiob zum Du bringt. Und das ist das, was er will. Bei Jakob genau das Gleiche. Jakob ist nämlich Gott schon einmal so knapp über den Weg gerannt. Das war diese mehr oder weniger 20 Jahre vorher. Da ist Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder. Ihr erinnert euch, der will ihn umbringen, weil Jakob ihm sowas verklingt hat. Und unterwegs sieht Jakob im Traum diese Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte, sagt die Bibel, auf der Engel Gottes hinauf und heruntersteigen. Und dann steht Gott selber vor ihm und verspricht ihm das Land Kanaan und dass er, also Gott, den Jakob beschützen wird. Und als Jakob aufwacht, sagt er, der Herr ist an diesem Gott anwesend und ich wusste es nicht und stellt einen Gedenkstein auf. Hörst du das? Der Herr ist anwesend, sagt Jakob. Das ist er wieder. Jetzt, diese plus minus 20 Jahre später, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. So lange hat es gedauert, dass der Jakob vom er zum du schafft. Hörst? Gott interessiert sich viel mehr für das, was du mit ihm redest, als für das, was du über ihn sagst, was du über ihn denkst, von mir aus auch, was für ihn tust. Wir müssen gerade wir Theologen und Ihnen, eh klar, aufpassen. Ich rede jetzt nicht nur von den offiziell Studierten, von denen auch, von mir selber sowieso, aber es sind so viel mehr Theologinnen und Theologen hier in dieser Kirche als nur die Studierten. Wenn dir Gott, wenn dir Jesus ein Thema ist, wenn du ernsthaft über die Bibel nachdenkst, drin liest, daraus lernst, dann bist du auch eine Theologin, ein Theologe. Und dann gilt für dich die gleiche Warnung. Gott interessiert sich viel mehr für das, was du mit ihm redest, als für das, was du über ihn sagst oder denkst oder für ihn tust. Paulus, den haben wir schon gehabt, der war auch so ein Theologe. Gut, der war einer von den Studierten. Der wollte mit ganzem Einsatz ganz viel für Gott tun. Und schaut da an, wie ihm Jesus kurz vor Damaskus niederschlägt. Klassisches K.O., dem ist alles vergangen. Wenn Gott mit dir in den Nahkampf geht, wird es persönlich, weil das ist das, was er will. Wenn ich in so kirchlichen Gebeten höre, wie vorhin einmal da einer sagt, wir bitten Gott, dass er, dann frage ich mich immer, Entschuldigung, mit wem redest du gerade? Wenn Gott da ist, davon gehe ich aus, kannst du ihm das gleich direkt sagen. Manchmal stelle ich mir vor, wie Gott dann auf seinem Thron sitzt, sich das anhört und sagt, jetzt bin ich gespannt, ob man das auch noch einer ausrichtet. Dass du von diesem Er zum Du kommst. Das ist das, was Gott sich wünscht. An dem Punkt ist Jakob zum Israel geworden. Zum Gotteskämpfer. Nicht, weil er für Gott gekämpft hätte, da steht nirgendwo was in der Bibel. Sondern weil er mit Gott gekämpft hat, weil er Gott an sie zuverlassen hat. Weil er es zugelassen hat, dass die Geschichte zwischen Gott und ihm persönlich wird. Und deswegen sagt ihm Gott auch, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Du hast gewonnen, sagt Gott. Und das ist immer so. Wenn Gott mit dir in den Nahkampf geht, gewinnst immer du. Du hast gewonnen, sagt Gott zu Jakob. Jakob hat einen neuen Namen gewonnen. Jakob hat die Verheißung gewonnen, die Gott schon seinem Großvater Abraham gegeben hat. Das Land, auf dem du legst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Und dieses Volk, die Nachkommen, von denen Gott redet, die werden Israel heißen, nicht Abraham. Bis heute heißen sie so. Jakob hat mit Gott gekämpft und er hat gewonnen. Wenn Gott mit dir in den Nahkampf geht, wenn du so nah zuverlässt, dann gewinnst immer du. Schau dich dir da an, die Jungs am Anfang, ganz kurz versprochen. Jakob haben wir schon. Jakob, der Schlingel, der Gauner, das heißt sein Name nämlich, der wird zum Gotteskämpfer, zum Israel. Hiob. Hiob hat sein Leben lang Gott verehrt, Gott gedient und jetzt lernt er diesen Gott persönlich kennen. Jetzt erlebt er ihn. Ganz abgesehen davon, wie sein Leben dann noch weitergeht, aber das kannst du selber nachlesen. Buch Hiob, Kapitel 42. Jona, der Prophet, der nicht prophezeien wollte. Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. Da hast du mein lautes Schreien gehört. Jona lernt die Seite Gottes kennen, die ein neues. Propheten können auch noch was dazu lernen. Jeremia, der Prophet, der gar nicht Prophet sein wollte, den kennt ihr. Schon mal gehört von Jeremia? Ich sehe die einen oder anderen nicken, passt. Okay, machen wir ein kleines Geschichtsquiz. Zeit von Jeremia ist euch klar. Der babylonische König, der zur Zeit von Jeremia Jerusalem erobert hat. Wie hat der geheißen? Nebukadnezar, danke. Ein Punkt. So, es wird immer schwieriger. Der König in Jerusalem, der damals erobert worden ist, wie hat denn der geheißen? Knapp daneben. Schon mal von Zedekia gehört? Ach so, der. Ja, Okay, jetzt kommt der Punkt, wo ich herausrutschen los. Der Oberaufseher im Tempel, der den Jeremia hat verhaften lassen, weil er gepredigt hat. Klar, den paar Schuhe kennt niemand. Alle die waren zu ihrer Zeit ganz wichtige, das ist viel wichtiger als der Jeremia. Aber wenn du die heute überhaupt kennst, dann deswegen, weil sie mit Jeremia zu tun hatten. So, wer hat jetzt gewonnen? David. David war nicht der erste König Israels, das war sein Vorgänger Saul. Er war weder der reichste noch der mächtigste König Israels, das war sein Sohn Salomo. Aber wenn in späteren Jahrhunderten die Israeliten auf ihren Retter gewartet haben, haben sie auf den Sohn Davids gewartet. Wir Kummelisten nannten sie den Sohn Davids. Das Wappen Israels ist bis heute der Davidsstern, weder der Saulstern noch der Salomostern. Wer hat gewonnen? Und dann war da noch Paulus, den Jesus ja klassisch niederschlagen musste. Ihr wisst schon, K.O., dem ist alles vergangen. Vor Jahren eine Beobachtung gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, von mir ist sie leider nicht. Da hat ein schlauer Mensch gesagt, Paulus war ein unbedeutender Jude aus einem entlegenen Winkel des römischen Imperiums. Nero war zu dieser Zeit Kaiser dieses Imperiums. Aber heute nennen wir unsere Hunde Nero und unsere Söhne Paul. Wer hat jetzt gewonnen? Wenn Gott mit dir in den Nahkampf geht, gewinnst immer du. Nein, er auch, eh klar. Klassische Win-Win-Situation, er gewinnt dich. Und erstaunlicherweise ist ihm das den Kampf wert. Aber du gewinnst ihn. Du gewinnst seine Nähe, du gewinnst dieses enge Zusammensein mit ihm. Ich habe vorhin gesagt, wie das zugeht, wie Jesus im Garten Gethsemane mit seinem Vater ringt, darüber kann ich nichts sagen, bin überfordert, stimmt immer noch, aber eins kann ich sagen. Wie dieses Ringen entschieden war, da hast du gewonnen. Und da hat ich gewonnen. Weil da war endgültig fix, Jesus geht ans Kreuz, stirbt für dich, stirbt für mich und wir können leben. Also, wann war deine letzte Schlägerei mit Gott? Dann bist du ihm das letzte Mal so richtig nahe gekommen. Du hast mit ihm gerungen um ein Thema, das dir am Herzen gelegen ist oder auf der Seele oder im Magen oder wo sonst da immer. Du hast ihn so ganz nah zugelassen, weil es dir so wichtig war, weil es hat sein müssen. Wie Kinder, die mit dem Papa raffen. Du denkst nur dran, das ist der eigentliche Titel, ja? Aber, Papa. Wie Kinder, die mit dem Papa raffen, nicht damit sie feststellen, wer der Stärkere ist, das ist zu der Zeit noch ganz klar, sondern weil sie ihm da nahe sind, weil sie ihn da spüren und er sie. Wann ist es zum letzten Mal erlebt, dass dir Gott nahe kommt oder nahe tritt, dass Gott persönlich wird und du dabei gewinnst? Ich sage jetzt nicht Amen, das wäre an der Stelle fällig, weil jetzt kommt eine Hausübung. Falls du nachher beim Kaffee über mehr reden willst als über das Wetter und über das Wochenende. Vielleicht hast du ja so eine Nahkampfgeschichte, Nahkampf mit Gott, die du erzählen kannst. Dass wir voneinander was lernen.